Geschätzte Frau Landamme, Herr Landesstatthalter, Frau Regierungsrätin, Herr Regierungsrat, meine Damen und Herren Landräte, Frau Ratssekretärin, geschätzte Medienvertreterinnen und Vertreter, liebe Gäste, ich bitte alle, das Telefon abzustellen. Irgendwann rutscht auch das Telefon. Gut, danke. Das Thema ist erledigt. Zur heutigen Session begrüße ich Sie ganz herzlich. 99 Tage ist es her, wo Sie mich zum Präsident gewählt haben. Obschon das Präsidium insbesondere aus zeitlichen Gründen anspruchsvoll ist, kann ich Ihnen versichern, dass mir die Freude heute, respektive einen Tag vor dem 100. Tag an dem Amt noch nicht vergangen ist. Die Wanderung zur Eröffnung vom Gotthard-Basistunnel, da hat der Landrat teilgenommen. Oder meine Wenigkeit, die Gedenkfeier in der Schellenschlucht vor dem Sauerhoff-Denkmal und zuletzt gestern die Michus-Gemeinde Spiergen sind unter anderem Anlässe gewesen, die ich durfte, seit der August-Session besuchen. Der Brückenschlag Uri-Ziri haben die meisten von Ihnen auch miterlebt. Die Rückmeldungen von Seiten von Ziri sind durchwegs positiv gewesen. Herzlichen Dank an dieser Stelle für die Organisation, insbesondere Willi Lussmann und den Mitgliedern der Paritätischen Kommission. An der letzten Session habe ich unsere Fußballmannschaft für ihre besondere Leistung gratulieren. Wie es der Zufall so will, darf ich euch heute gratulieren. Ich habe auch keine detaillierten Nachforschungen in den Geschichtsbüchern betrieben. Und bitte verstehen Sie mich jetzt nicht falsch, aber es ist doch eher eine Seltenheit, dass es innerhalb der Regierung Nachwuchs gibt. Ich gratuliere von Seiten des Landrats, dem Landesstatthalter, Regierungsrat Beat Arnold und seiner Frau Marion ganz herzlich zur Tochter Lisa. Sie hat am Dienstag vor einer Woche natürlich während der Regierungsratssitzung das Licht von der Welt erblickt. Beste Voraussetzungen für eine politische Karriere. Wir wünschen der jungen Familie alles Gute. Bevor wir zum Start der Session kommen, bin ich noch angewiesen oder hingewiesen worden, dass das Kennwort für heute falsch war, respektive falsch. Uri müsste man beim Einloggen klein schreiben. Es ist übergegangen. Uri ist gross, aber Uri wäre klein zum Schreiben, damit Sie auch wirklich den Zugriff machen können. Ich eröffne somit die Session. Ich komme zu den Entschuldigungen. Entschuldigt hat sich für die heutige Session der Markus Holzgang, Altdorf. Halbe vier wird uns der Thomas Huiller verlassen und circa halbe fünf ein Zelin Huber. Ich stelle die Traktandenliste vom Stand vom 2. September zur Diskussion. Wird das Wort verlangt? Ja, Frau Landrätin Simme, Sie haben das Wort.
Herr Präsident, meine Damen und Herren, ich beantrage im Namen der SVP-Fraktion die Abtraktandierung von Geschäft 2.7. Kredit für die Mitwirkung bei der Kandidatur der Zentralschweizer Kantone für die Winteruniversiade 2021. Da uns der Mitbericht von der FICO noch nicht vorliegt und es zeitlich vertretbar ist, das Geschäft zurückzustellen, bitte ich Sie, den Antrag zu unterstützen. Danke.
Danke. Wird Diskussion verlangt für den Antrag? Das Wort von Seiten der Regierungsbank, wird das verlangt? Ja, Herr Bildungsdirektor.
Ja, Herr Präsident, meine Damen und Herren, die Tretensworte von der Landrätin Simme, die stimmen. Wir haben keinen Termindruck. Wir könnten das auf den November ebenfalls vertagen. Begründungen sind, glaube ich, klar. Die FICO hat ihren Bericht noch nicht abliefern können. Ist wahrscheinlich genauso entscheidend, dass die Unterstützung von der FICO um wäre.
Danke. Wenn das Wort nicht mehr verlangt wird, würden wir abstimmen, wer im Antrag zur Änderung der Traktandenliste, wie Frau Landrätin Peters immer gestellt hat, will zustimmen, soll das machen mit der Plus-Taste. Wer dagegen ist, Minus-Taste. Die Abstimmung ist geschlossen. Sie haben mit 55 Ja gegen 6 Nein Enthaltung der Änderung von der Traktandenliste zugestimmt. Dementsprechend wäre das Traktandum verschoben auf November. Wir gehen jetzt weiter in der Traktandenliste. Wir kommen jetzt zu den neuen parlamentarischen Vorstössen. Eingegangen sind total 9 Vorstösse. Ich würde es gleich handhaben wie das letzte Mal. Wir würden die wie die Geschäftsordnung abhandeln. Als erstes kommt eine Motion von der Claudia Schuller. Darf ich bitten?
Herr Präsident, meine Damen und Herren, ich reiche Motionen über die Verantwortlichkeit bei der aufgabenübergreifenden Bewältigung von nicht vorhersehbaren Ereignissen durch Blaulichtorganisationen. Bei grossen Schadensereignissen wie schwere Verkehrsunfälle, Grossbrände, Unfälle mit Explosionsgefahr oder größeren Lawinenniedergängen sind die involvierten Kräfte stark gefordert. Bei der Bewältigung von solchen sogenannten besonderen Lagen sind je nach Ereignis verschiedene Organisationen nötig. Zum Beispiel Polizei, Rettungsdienst, Notarzt, diverse Feuerwehren, Rega, Sanitätshilfestellen, Care-Team, Spezialdienst, WC, Luft-, Berg- oder Helerettung. Für einen möglichst reibungslosen Ablauf bei diesen besonderen Lagen braucht es klare Strukturen, definierte Aufgabenbereiche und Kompetenzen. Was genau sind besondere Lagen? Ereignisse mit mehreren Blaulichtorganisationen werden in folgende 3 Lagen unterteilt. Da wäre zuerst die Normallage, Alltagssituationen. Das sind örtlich begrenzte Schadensereignisse, die durch Blaulichtorganisationen ihrer Alltagsorganisation bewältigt werden können. Die Aufgaben sind in verschiedenen kantonalen Gesetzen, Verordnungen, Erlassen usw. geregelt. Die außerordentliche Lage, genannt Katastrophen, sind sehr grosse Schadensereignisse, wo der kantonale Führungsstab zum Einsatz kommt. Geregelt ist die Lage im Gesetz über den Bevölkerungsschutz im Kanton Uri. Dazwischen liegen die besonderen Lagen. Das sind grosse Ereignisse, wie zum Beispiel ein Garunglück mit mehreren verletzten Personen, einen entgleisten Zug, ein Grossbrand usw., wo eine übergreifende Führung und Koordination nötig wird. Der Kanton Uri ist mit seinen Pässen, vor allem mit den verschiedenen Verkehrswegen, über und durch Gotthard speziell gefordert. Mehrere Blaulichtorganisationen sind besorgt, dass im Ernstfall innerhalb kurzer Zeit die Richtung vor Hilfe vor Ort sein wird. Bei solchen Ereignissen ist nur schon die Organisation von einem Schadenplatz eine grosse logistische Herausforderung. Kann es doch schnell zu über 100 Fahrzeugen vor Ort kommen. Dazu kommen die Kommunikation untereinander, die unterschiedlichen Führungsstrukturen, Dringlichkeit und Kompetenzfragen. Sobald verschiedene Einsatzkräfte involviert sind, braucht es klare gesetzliche Richtlinien und Missverständnisse, Kompetenzüberschreitungen, Doppelspurigkeiten und widersprüchliche Massnahmen zu vermeiden. In den letzten Jahren haben einige Kantone durch Ereignisse oder auch Grossübungen festgestellt, dass in solchen Lagen die Aufgabenbereiche und Kompetenzen von den einzelnen Organisationen nicht klar definiert sind. Man hat realisiert, dass die gesetzlichen Grundlagen dafür fehlen. Inzwischen haben sie die Lücke geschlossen, und zwar mit einer Verordnung, die die Organisation übergreifend Führungsstruktur und Zusammenarbeit erfolgreich regelt. Gestützt auf Artikel 115 folgende von der Geschäftsordnung für den Landrat vom Kanton Uri ersuche ich den Regierungsrat, abzuklären, ob und wo Lücken vorhanden sind und welche Optimierungsmassnahmen und Strukturanpassungen sinnvoll wären. Die Führung, Koordination, Verantwortlichkeit bei der aufgabenübergreifenden Bewältigung von nicht vorhersehbare und nicht planbare Ereignisse durch Blaulichtorganisationen im Kanton Uri zu regeln, beziehungsweise die notwendigen Rechtsgrundlagen zu schaffen. Besten Dank am Namen des zweiten Unterzeichner Wiese Zurflug.
Danke. Wir kommen jetzt zum zweiten Vorstoss. Das ist eine Motion zur Einreichung einer Standesinitiative, von eingereicht vom Alois Arnold Fassbind, Landrat Birgle.
Herr Präsident, meine Damen und Herren, Motion zur Einreichung einer Standesinitiative für die Wiedereinführung der Beiträge für erschwerte Produktionsbedingungen in der Landwirtschaft im Berggebiet. Mit der Agrarpolitik 2014-2017 hat sie bei den Direktzahlungen den Beitrag für erschwerte Produktionsbedingungen im Berggebiet gestrichen worden. Das hat in der Berglandwirtschaft zu grossen Veränderungen in finanzieller Hinsicht gegeben. Direktzahlungen sind finanzielle Mittel in der Agrarpolitik, welche von der Ürner Alp und die Landwirtschaft für ihre Arbeit als Entgeltung erhalten. Die Ürner Alp und die Landwirtschaft kann mit der Einführung der Agrarpolitik 2014-2017 leicht mehr Direktzahlungen auslesen als noch in den vergangenen Jahren. In der Alpwirtschaft sind das im Schnitt 30-50% mehr Gelder, die vom Bund und Kanton ausgelöst werden können. Dank höherer Alpbeiträge und Qualitätsbeiträge im Alpgebiet. Die Berglandwirtschaft, die im Kanton Uri den grösseren Teil ausmacht, hat bei der Einführung der Agrarpolitik 2014-2017 im Schnitt rum 10-15% weniger für ihre Leistungen erhalten. Der Hauptgrund ist die Streichung der beiden Beiträge, erschwerte Produktionsbedingungen im Berggebiet und der Rohfütterbeitrag. Zum Teil ausgeglichen ist es in der neuen Agrarpolitik die finanziellen Einbüssen mit dem Anpassungsbeitrag, der in wenigen Jahren ganz gestrichen wird. Einbüssen von 5.000-10.000 Franken pro Betrieb sind in der Berglandwirtschaft keine Seltenheit. Die Berglandwirtschaft ist in der Agrarpolitik 2014-2017 stark benachteiligt worden. Denn das Berggebiet hat für ihren Produktionsnachteil oder genauer gesagt Standardnachteil keine finanzielle Abgeltung mehr in Anspruch nehmen. In der Berglandwirtschaft sind Mehrkosten zum Beispiel für Neubau und Unterhalt von Zufahrtsstrassen oder Seilbahnen zu tragen. Es meint für einen Abtransport von Nahrungsmitteln wie Stall wie Milch oder Schlachtvieh immer eine Seilbahn oder eine Zufahrtsstrasse benutzt werden. Oder Stroh oder andere Gegenstände müssen wieder auf einen Betrieb transportiert werden. Für einen Unterhalt und Schneereimung von den Zufahrtsstrassen im Berggebiet sind zum grossen Teil die Bewirtschafter selber zuständig. Mehrkosten kommen dann für die künstliche Besamung, für einen Tierarzt oder für einen Servicemann, wo irgendeine Reparatur ausführen dazu. Mit zu berücksichtigen ist auch die Mechanisierung, die im Berggebiet teurer ist als im Talgebiet. Dass Handlungsbedarf besteht, zeigen die landwirtschaftlichen Einkommen im Berggebiet, die im Durchschnitt gut 10.000 Franken tiefer sind wie der übrigen Landwirtschaft. Der Zeitpunkt, über das Anliegen für die Wiedereinführung vom Beitrag an erschwerte Produktionsbedingungen im Berggebiet war ideal. Nämlich die politischen Diskussionen über die Agrarpolitik 1821, die werden jetzt geführt, damit Korrekturen und Verbesserungen rechtzeitig vorgenommen werden können. Antrag. Gestützt auf einen Artikel 93 Buchstabe C von der Verfassung von Kanton Uri und Artikel 115 von der Geschäftsordnung vom Landrat wird der Regierungsrat aufgefordert, von Artikel 160 Absatz 1 von der Bundesverfassung von der Schweizer Eidgenossenschaft Gebrauch zu machen, um die Eidgenössische Rat eine Standesinitiative einzureichen mit folgenden Anliegen. Erstens, bei den Direktzahlungen soll Beiträge über erschwerte Produktionsbedingungen wieder eingeführt werden. Zweitens, es soll ein Beitrag pro Hektar oder GVE nach Zonen eingeführt werden. Der Regierungsrat wird ersucht, den Wortlaut von der Standesinitiative vor der Einreichung beim Bund der Ratsleitung vorzulegen. Ich danke der Regierung für die Unterstützung und im Namen des zweiten Unterzeichners Hans Giesler Haldi.
Danke. Wir kommen zu einer weiteren Motion, Bewilligungsstelle für das Abfeiern von Feuerwerken, eingereicht von der Landrätin Claudia Giesler Birgle.
Sehr geehrter Präsident, geschätzte Damen und Herren. Bunt, prächtig, lautstark. Feuerwerke werden nicht nur am 1. August und an Silvester gezündet. Euer runder Geburtstag oder die Geburt eines Kindes sind Anlass, Feuerwerkskörper abzubrennen. Feuerwerkskörper werden gemäss Sprengstoffverordnung vom Bund in 4 Kategorien eingeteilt. Die Kategorien 1 bis 3 können an Personen abgegeben werden, die eine definierte Alterslimite erreicht haben. Für die Kategorie 4 ist eine anerkannte Ausbildung nötig. Die Kantonspolizei Uri bewilligt, gemäss Rücksprache mit der zuständigen Abteilung Kommandodienst, den Erwerb von pyrotechnischen Gegenständen von der Kategorie 4, T2 und P2. Sie bereitet die Verkaufsbewilligungen von Feuerwerkskörpern von der Kategorie 2 und 3 vor, die von der Sicherheitsdirektion bewilligt werden. Die Kontrolle der Verkaufsstände und der Lagerort von Feuerwerk gehört ebenfalls in den Aufgabenbereich der Kantonspolizei Uri. Durch Gesetzgebung nicht geregelt sind, wer das Abfeuern von Feuerwerk bewilligt und kontrolliert oder falls nötig eingreift, wenn beispielsweise die Abstände zu Gebieten nicht eingehalten werden. Gestützt auf Artikel 115 der Geschäftsordnung vom Urner Landrat wird der Regierungsrat ersucht, Bewilligung, Aufsicht und Kontrolle für das Abfeuern von Feuerwerk von der Kategorien 2 bis 4 zu regeln. Auch im Namen der zweiten Unterzeichnerin, Frieda Steffen, danke ich dem Regierungsrat.
Ein weiterer Vorstoss wäre ein Postulat eingereicht von Paul Jans zur Totalrevision des Urner Gastwirtschaftsgesetzes.
Herr Präsident, meine Damen und Herren. Der Regierungsrat wird ersucht, die Totalrevision des Urner Gastwirtschaftsgesetzes zu prüfen. Begründung. Der Gesellschaftswandel und die hohe Mobilität stellt dem Urner Gastgewerbe fast unlösbare Probleme. Traditionelle Betriebe werden künftig vermehrt um ihre Existenz müssen kämpfen. Einerseits hat die öffentliche Hand, Verpflege dritter Altersheim, Kirchenzentren, kantonseigene Gastwirtschaftsbetriebe usw. Und andererseits in zahllosen Besenwirtschaften, Clubhäuser zu ungewollter Konkurrenz geführt. Das Verhältnis von Rechten und Pflichten der Gastwirte ist in eine unverantwortbare Schräglage geraten. Bester Beweis ist die hohe Fluktuationsrate bei den Wirten und die steigende Anzahl von Aufgaben von traditionellen Restaurationsbetrieben. Die Kompensation der Patente durch international gefährdete Imbissbude sind in unserem Zentrum in Alter voll ideal. Es sind aber keine Lösungen in kleineren Gemeinden. Denn die müssen auf alte, bewährte, traditionelle Stammlokale verzichten. Der Ansatz über eine Revision des Gastwirtschaftsgesetzes könnte die löchrigen Leitplanken und Gesetzesvorschriften für das Gastgewerbe besser und klarer regeln. Wie in jedem anderen Wirtschaftszweig gehört die Ausbildung zum Fundament eines Erfolgs. Die seinerzeitige Abschaffung der Wirteprüfung, das war der Fähigkeitsausweis, wurde innerhalb der freien Marktwirtschaft unterschätzt. Es stand ein Wildwuchs in der Urnen-Gastro-Szene. Der versprochene Liberalismus wird inzwischen durch unzählige Verfügungen über andere gesetzliche Grundlagen geregelt. So hat der Direktor vom Hotel de Cedi und der Imbissbudenbetreiber gleich mit mehreren Direktionen und Ämtern vom Kanton zu tun. Eine Koordination zugunsten der Wirtschaft gibt es nicht, im Gegenteil. Die Wirte werden über die Abteilung Migration und nicht über die Abteilung Tourismus geführt. Das JKMI-Wohnen-Gastwirtschaftswesen hat zu einem markanten Qualitätsverlust geführt. Ein tiefes Rating der Banken, die fragliche Kreditwürdigkeit beim Zulieferergewerbe und vor allem ein negatives Image sind heute Wirtealltag. Dringende Investitionen haben bei den Wirten einen schweren Stand. Kurz, die Urnenwirte sind im heutigen gültigen Gastwirtschaftsgesetz durch eine unnötige Hürde, weil dazu noch Patenttaxen geschuldet wird. Ich bin überzeugt, dass das Gastwirtschaftsgesetz in der heutigen Form nicht mehr zeitgemäß ist. Nach 1918 und 1984 haben die Urnen seit 1998 das dritte Gastwirtschaftsgesetz. Während sich die Wirtschaft flexibel und fast im Quadrat entwickelt, treten dort an Ort. Verschiedenste von diesen 26 Artikeln vom geltenden Gesetz bedürfen der dringenden Neubeurteilung. Laut Lebensmittelgesetz vom Bund ist es den Kantonen möglich, Bedingungen und Auflagen zu prüfen. Erfahrungen aus anderen Kantonen zeigen, dass bei Vorbereitungskursen bis zu 50% von den Prüfungskandidaten vom Gastgewerbe wieder Abstand nehmen. Für das Lenken von einem Auto, für die Jagd oder als Bergführer bedarf es einer Prüfung. Warum denn nicht für einen Wirtenstand? Es kennen nur noch 11 Kantone die Wirtenprüfung. Jugendschutz oder der Verkauf alkoholischer Getränke in Ladenlokal sind nicht mehr im Gastwirtschaftsregeln. Patentabgaben sind zu hinterfragen, da gemeinwirtschaftliche Interessen durch die Wirte abgedeckt werden und in verschiedenen Kantonen bereits abgeschafft worden sind. In Luzern zum Beispiel werden gar Prämien an die Wirte bezahlt, wenn ihre Toilettenanlagen der Öffentlichkeit dann zur Verfügung stellen. Es gibt Gemeinden, wo nur noch Säle der öffentlichen Hand den Vereinen zur Verfügung stehen. Der Anreiz, aus Sälen Wohnungen oder Zimmer zu machen, ist grösser, als für die Gesellschaft die wichtigen Lokale zu betreiben. Polizeistunden gilt als abgeschafft, obwohl für gewisse Wohnzonen solche eigentlich noch sinnvoll wären. Hier meinte ich, wären vor allem die Gemeinden gefordert. Aufgrund von all denen und noch mehreren anderen Überlegungen ersuche ich den Regierungsrat zu prüfen, ob eine Totalrevision des Gastwirtschaftsgesetzes an die Hand zu nehmen ist und die Wirteprüfung, also der Fähigkeitsausweis, weiter einzuführen ist. Erstunterzeichner bei Wenigkeit, Zweitunterzeichner Hugo Forte. Besten Dank.
Danke. Der nächste Vorstoss wäre eine parlamentarische Empfehlung zum 20-Tonnen Granitblock, der an der Expo in Milano 2015 ist. Da eingereicht wird er vom Landrat Vinzenz Arnold.
Herr Präsident, meine Damen und Herren. Parlamentarische Empfehlung gemäß Artikel 123 der Geschäftsordnung vom Hürner Landrat betreffend den Verbleib vom 20-Tonnen Granitblock der Expo 2015. Ausgangslage: Der Kanton Graubünden, Tessin, Wallis und Uri präsentiert sich an der Weltausstellung in Mailand mit einer gemeinsamen Ausstellung. Sie sollen ihre Bedeutung als Wasserschluss Europa aufzeigen. Das Herzstück der Expo-Ausstellung der Kanton Uri, Graubünden, Wallis und Tessin in Mailand ist ein rund 20 Tonnen schwerer Granitblock, 6 Meter lang und 3 Meter breit. Bildhauerische Nachbilder sind die Berge und Tauer vom Gottergebiet. Mit einem Wasserspiel werden die 4 Fliess, Ries, Rhone und Ticino dargestellt. Wir wollen zeigen, dass wir das Wasserschloss von Europa sind, erklärte der Direktionssekretär der Hürner Volkswirtschaftsdirektion. Der Gotterkanton sei gleichsam auch der Quelle der wichtigsten Grundnahrungsmittel, nämlich Wasser. In Mailand soll den Besuchern klar werden, dass wir das europäische Umfeld aus dem Gotterdrüm mit Wasser versorgen. Der im Kanton Tessin in 2000 Stunden Arbeit hergestellte Granitblock, der, wie erwähnt, die Berge und Tauer vom Gottergebiet mit seinen 4 Quellen abbildet, verdient nach der Expo einen würdigen Standort. Es wäre eine vornehme Aufgabe, den Regierungsrat zu eruieren, wo der 20-Tonnen Granitblock ohne grosse finanzielle Aufwand auch für die Allgemeinheit attraktive Bleibeorte erhalten könnte. Vorschlagsweise wäre ein Standort beim Oberalppass Ski-Arena Sedrun-Andermatt, auf dem Gotterpass Sasso San Gottardo oder entlang vom familienfreundlichen 4-Quellenweg zu prüfen. Gestützt auf Artikel 123 der Geschäftsordnung wird dem Regierungsrat empfohlen, geeignete Massnahmen zu treffen, damit der 20 Tonnen schwere Granitblock einen würdigen Verbleib in dem 4-Quellen-Bereich findet. Ich danke dem Regierungsrat auch im Namen meiner Zweitunterzeichneten Petra Simme für die baldige Beantwortung der parlamentarischen Empfehlung.
Danke. Der nächste Vorstoß wird eingereicht von der Landrätin Patricia Daniel Altdorf. Das ist eine Interpellation zur Spitalstrategie.
Herr Präsident, meine Damen und Herren. Im Zusammenhang mit dem Vorgehen für den Umbau und Neubau vom Kantonsspital Uri sind bereits wichtige Schritte eingeleitet worden. Und zwar zuerst mal für die strategisch-bauliche Gesamtplanung. So hat der Landrat den Projektkredit im 2012 beschlossen. Das Volk hat im September 2014 Zustimmung für einen Kredit für Planung im Betrag von 3 Millionen Franken erteilt und voraussichtlich im 2017 kommt der Baukredit in Landrat und dann auch vors Volk. Mit dem Bericht zur Spitalplanung ist auch der Bedarf von der Urner Bevölkerung ermittelt worden und das Angebot, in dem inner- und ausserkantonale Einrichtungen auf der Spitalliste gesichert hat. Die Spitalliste ist dann auch per Anfang von dem Jahr erweitert worden und der Grobleistungsauftrag 2016 bis 2019 wird in einer der nächsten Sessionen im Landrat zur Genehmigung vorgelegt. Im Hinblick auf den Um- und Neubau vom Kantonsspital muss aber auch die Spitalstrategie und in dem Zusammenhang das Gesetz über das Kantonsspital Uri kritisch überprüft werden. Anlässlich von der Landratssession im Oktober 2011 ist uns vom damaligen Regierungsrat die Revision vom Kantonsspitalgesetz auf den Herbst 2012 in Aussicht gestellt worden, sodass das Volk im 2013 hat Zellen darüber abstimmen. Es ist erforderlich, dass die Bevölkerung vor der Abstimmung über die Investitionen in die Infrastruktur vom Kantonsspital im 2017 Klarheit hat über die strategische Ausrichtung vom Kantonsspital Uri, seinen Aufgaben und vor allem auch seinen Strukturen. Ich ersuche deshalb den Regierungsrat um die Beantwortung von folgenden Fragen. Wie beurteilt die Urner Regierung die heutige Zielsetzung, Aufgaben und Strukturen vom Kantonsspital Uri? Sind Anpassungen von der rechtlichen, wirtschaftlichen und unternehmerischen Rahmenbedingungen wie auch von der Aufgaben vom Kantonsspital Uri nötig? Welche Schritte denkt der Regierungsrat zu unternehmen, um eine qualitativ hochwertige medizinische Grundversorgung und auch eine wirtschaftlich vertretbare Auslastung vom Kantonsspital Uri zu erreichen? Beurteilt die Regierung eine verstärkte Koordination vom Kantonsspital Uri mit ausserkantonalen Spitälern als zielführend, um die Versorgung von unserer Urner Bevölkerung zu medizinisch und wirtschaftlich angemessenen Bedingungen zu gewährleisten? Und schließlich, welche Massnahmen sind erforderlich, um genügend qualifiziertes Fachpersonal für den Betrieb von unserem Kantonsspital zu gewinnen? Ich danke auch im Namen von der Zweitunterzeichnerin, Marlies Rieder, der Regierung für die Beantwortung der Fragen.
Danke. Der nächste Vorstoss ist eine Interpellation betreffend der Spekulation mit Agrarrohstoff, eingereicht vom Landrat Dimitri Moretti.
Herr Präsident, meine Damen und Herren. Die Spekulation mit Agrarrohstoff und Nahrungsmitteln wird in weiten Kreisen als problematisch beurteilt. In der Botschaft zur Volksinitiative «Keine Spekulation mit Nahrungsmitteln» anerkennt der Bundesrat, dass die Spekulation mit Agrarrohstoff zumindest mitverantwortlich ist für die extremen Preisaufschläge der letzten Jahre. In Studien der Weltbank 2010 und der UNCTAD 2009 und 2011 zur Nahrungsmittelkrise von 2008 steht dagegen noch weit deutlicher, dass Finanzialisierung die Preise von Nahrungsmitteln verzerrt hat. Preissteigerungen bei Nahrungsmitteln treffen die Menschen in den Ländern der Südhalbkugel am härtesten. Sie müssen aufgrund von Preisausschlägen teilweise bis zu 80% von ihrem Einkommen für Nahrungsmittel ausgeben. Bereits kurzfristige Preisausschläge haben schwerwiegende Folgen für die Menschen. Es ist darum moralisch verwerflich, dass Banken, Versicherungen, Investitionsfonds und Pensionskassen aus den reichen Ländern der Nordhalbkugel mit immer höheren Investitionen in Agrargüter die Preise hochhalten bzw. weiter ansteigen lassen. Ein weltweites Verbot oder zumindest eine nationale Einschränkung der Spekulation mit Nahrungsmitteln, wie das die Initiative der Jungsozialisten fordert, ist für die Zukunft von vielen Menschen existenziell. Die ursprüngliche Idee bei der Lancierung von Rohstoffbörsen war, dass sich Nahrungsmittelproduzenten preislich absichern haben können und somit Investitionen weniger riskant waren. Basierend auf dieser Idee ist es wichtig, zwischen der Spekulation von Aussenstehenden und der notwendigen finanziellen Tätigkeit von Beteiligten zu unterscheiden. Nicht spekulative Finanztätigkeiten wie die betriebliche Absicherung, die notwendigen Investitionen ins eigene Geschäft sowie Kredit an Unternehmen im Agrarrohstoffbereich sollen selbstverständlich auch künftig möglich sein. Die Regelungen von der US-amerikanischen CFTC wie auch die EU-Richtlinie über Märkte für Finanzinstrumente unterscheidet Tätigkeiten zur finanziellen Absicherung von denen in den letzten Jahren an der Rohstoffbörse stark verbreiteten Spekulationstätigkeiten unterschiedlich. In der öffentlichen Debatte besteht aber Unklarheit bezüglich von dieser Unterscheidung. In diesem Zusammenhang und gestützt auf den Artikel 128 der Geschäftsordnung vom Landrat ersucht der zweite Unterzeichnete Herbert Denz und ich der Regierungsrat um Beantwortung von folgenden Fragen. Erstens, bietet die Thurner Kantonalbank spekulative Agrarderivate an, das heisst Produkte, welche auf Nahrungsmittel oder Agrarrohstoff beziehen und weder der Absicherung von einem realen Handel noch von der Finanzierung von der Produktion oder vom Handel dienen? Wenn ja, wie hoch ist der Anteil für solche Agrarderivate an den gesamten Vermögensanlagen und welche konkreten Agrarstoffe sind betroffen? Wenn nein, verzichtet die UKB bewusst auf das Anbieten von solchen Anlagen. Zweitens, investiert die Thurner Kantonalbank in spekulative Agrarderivate, das heisst Produkte, welche sich auf Nahrungsmittel oder Agrarrohstoffe beziehen und weder zur Absicherung von einem realen Handel noch von der Finanzierung von der Produktion oder vom Handel dienen? Wenn ja, wie hoch ist der Anteil von solchen Agrarderivaten an den gesamten Vermögensanlagen und welche konkreten Agrarrohstoffe sind betroffen? Wenn nein, verzichtet die UKB bewusst auf das Investieren in solche Anlagen? Drittens, investiert die Pensionskasse URI im Rahmen von ihrer Vermögensanlage auch in Agrarderivate? Wenn ja, wie hoch ist der Anteil von solchen Agrarderivaten an den gesamten Vermögensanlagen und welche konkreten Agrarrohstoffe sind betroffen? Wenn nein, verzichtet PK URI bewusst auf solche Investitionen. Viertens, wie steht der Regierungsrat zur oben erwähnten Kritik an der weltweiten Nahrungsspekulation und ihren Auswirkungen? Und fünftens, ist der Regierungsrat der Meinung, dass Pensionskassen bzw. Banken von der öffentlichen Hand aufgrund von dieser Kritik auf Anlagen in Agrarderivaten verzichten sollten? Wenn nein, was rechtfertigen solche Anlagen? Der zweite Unterzeichner, Herbert Denz, und ich bedanken sich beim Regierungsrat für die Beantwortung der gestellten Fragen bereits im Voraus. Besten Dank.
Danke. Wir kommen zum zweitletzten Vorstoss. Das ist Interpellation zur Vereinbarkeit von Ausbildung und Leistungssport, eingereicht von Arnold Allenwies, Landrat 1981, Birgle.
Interpellation zur Vereinbarkeit von Ausbildung und Leistungssport. Herr Präsident, meine Damen und Herren. In den letzten Jahren ist der ganze Bildungsbereich vielen Umstrukturierungen, Revisionen und Neuführungen ausgesetzt gewesen. Viele Gesetze, Verordnungen und Reglemente sind angepasst oder neu geschaffen worden. Doch in all dieser Diskussion ist die Vereinbarkeit von Ausbildung und Leistungssport nie zur Sprache gekommen. Spitzenleistungen von ihren Sportlerinnen und Sportlern in olympischen Disziplinen kehren ja eher zur Vergangenheit und nicht zur Gegenwart. Momentan sind zwar wieder einzelne Talente auf gutem Weg in die Fußstapfen der früheren Idole zu treten. Der Weg dorthin ist bekanntlich lang und steinig. Viele Faktoren müssen zusammenstimmen, dass es am Schluss doch klappt mit einer Profisportkarriere. In den umliegenden Bergkantonen hat man das Gefühl, dass die Sportförderung einen grösseren Stellenwert einnimmt oder aber die Strukturen sind sportfreundlicher gestaltet. Der zweite Unterzeichner, Erich Arnold, und ich wollen mit den nachfolgenden Fragen eine Standortbestimmung vornehmen, um zu sehen, wo der Kanton Uri bei der Vereinbarkeit von Ausbildung und Leistungssport steht und was er bereits macht. Für uns ist klar, die Förderung von Profisport ist keine Staatsaufgabe. Aber der Staat muss zusammen mit der Wirtschaft, den Sportverbänden und den interessierten Sporttalenten Lösungen erarbeiten, um eine Vereinbarkeit von Ausbildung und Leistungssport zu ermöglichen. Antrag. Gestützt auf Artikel 127 von der Geschäftsordnung vom Urner Landrat ersuche ich den Regierungsrat um die Beantwortung folgender Fragen. Wie viele junge Urnerinnen und Urner besuchen zurzeit außerkantonale Schulen und Internate, um Ausbildung und Sport unter einen Hut zu bringen? Besteht aufgrund von der Anzahl junger Sportlerinnen und Sportler das Potenzial, eine eigene Sporttalentklasse zu führen? Wäre beispielsweise ein mögliches Angebot von Sek 1 mit anschliessender Handelsschule inklusive KV-Praktikum möglich? Gäbe eine allfällige Sporttalentklasse Mehrkosten für den Kanton Uri im Vergleich zur heutigen Variante, wo die jungen Leistungssportler außerkantonale Schulen und Internate besuchen? Wie sieht das heutige Angebot bei gewerblichen Prüfungen aus? Besteht die Möglichkeit, in Absprache mit dem Lehrbetrieb und der Berufsfachschule den Lehrvertrag um ein Jahr zu verlängern? Beispiel: Berufsschule in der ordentlichen Lehrzeit, praktische Ausbildung im Lehrbetrieb wird ein Jahr verlängert. Wenn nicht, was wäre seitens der Bildungsdirektion ein denkbarer Weg in die Zukunft? Wie sportfreundlich ist zurzeit die kantonale Mittelschule und auch das Berufsbildungszentrum aufgestellt? Weiter, wie sportfreundlich zeigt sich zurzeit die Urner Wirtschaft? Sind Unternehmen bereit, Lehrlinge auszubilden, welche parallel noch Sportkarriere verfolgen, verbunden mit der Tatsache, dass diese Personen viele Absenzen für Training und Wettkampf benötigen? Erfahrungen in den letzten 5 bis 10 Jahren. Fünftens, hat es in den vergangenen 5 bis 10 Jahren Auflesungen von Lehrverträgen gegeben, aufgrund der sportlichen Ambitionen, oder sind die sportlichen Ambitionen zugunsten von Ausbildung zurückgestellt oder aufgegeben worden? Sechstens, in mittlerweile 18 Kantonen gibt es eine kantonale Koordinationsstelle, welche die Interessen von potenziellen Lehrbetrieben und jungen Leistungssportlern koordiniert. Wie auf der Homepage von Swiss Olympic zu entnehmen ist, hat der Kanton Uri die Koordinationsstelle noch nicht. Und es gibt auch noch keinen Lehrbetrieb, der das Label «Sportfreundlicher Lehrbetrieb» von Swiss Olympic trägt. Welchen Stellenwert hat das Label für Unternehmen wie auch für junge Leistungssportler in den anderen Kantonen und welche Erfahrungen sind gemacht worden? Siebtens, in den zahlreichen Sportverbänden wird ein professionelles Training immer weiter ins jugendliche Alter vorverschoben und zum Teil auch verlangt. Wie begegnet die Abteilung Sport des Amts Kultur und Sport Uri diesen Tendenzen? Wird die Vereinbarkeit von Leistungssport und Ausbildung unter diesen Umständen noch schwieriger? Achtens, natürlich sind im Kanton Uri aufgrund der Bevölkerungszahl weniger potenzielle Leistungssportlerinnen und Sportler vorhanden, als beispielsweise im Kanton Graubünden. Doch was macht der Kanton Graubünden oder auch die umliegenden Innerschweizer Kantone seit Jahren anders als der Kanton Uri?
In welchen Bereichen haben wir Nachholbedarf, damit junge, sportlich ambitionierte Personen Sport und Ausbildung unter ein Dach bringen? Ich danke noch im Namen des Zweitunterzeichners für die Beantwortung dieser Fragen.
Danke. Wir kommen jetzt mit zum letzten Vorstoss eingereicht vom Landrat Herbert Enz, Interpellation zum Thema «Der Wolf in Uri».
Herr Präsident, meine Damen und Herren. Dieser Sommer ist der Wolf, der vermutlich 30 Schafe gerissen hat, zum Abschuss freigegeben worden. Der Wolf ist spurlos verschwunden und auch die Abschussfreigabe ist aufgehoben worden. In diesem Zusammenhang ergänzen sich mir Fragen, die ich gestützt auf Artikel 128 von unserer Geschäftsordnung von der Regierung gerne beantwortet hätte. Erstens, wie viele Personen sind für die Wolfsjagd im Einsatz gestanden? Zweitens, wie hoch beziffert sich die Kosten für diesen Einsatz und aus welcher Kasse sind die gezahlt worden? Drittens, wie viel ist für die Entschädigung für die gerissenen Wolf an ihre Halter entrichtet worden? Wie viel ist als Entschädigung für die gerissenen Schafe an ihre Halter entrichtet worden? Und gibt es Bedingungen, zum Beispiel betreffend Herdenschutz, für eine Entschädigung? Und wenn ja, welche? Viertens, die Schafhalter bekommen auch Bundesbeiträge. Wie hoch sind die Beiträge, die an Thurner Schafhalter gehen? Und werden diese Beiträge bedingungslos entrichtet? Für die Beantwortung von diesen Fragen danken die zweite Unterzeichnerin, die Landrätin Nina Marti, und meine Person jetzt schon herzlich.
Danke. All die Vorstösse werden zur Bearbeitung und zur Antwort auch Regierungsrat weitergeleitet. Wir gehen dort weiter in der Traktandenliste. Wir kommen jetzt zum Traktandum 2, Detailberatung und Beschlussfassung. 2.1, Gesetz zur Besetzung der Behörden, das wäre die zweite Lesung. Erlauben Sie mir einleitend zum einigen Bemerkungen, insbesondere zum Vorgehen. Nachdem wir bei der ersten Lesung den Bericht und den Antrag vom Regierungsrat, der uns zugestellt worden ist, datiert vom 26. Mai 2015 durchberaten haben, gibt es in der zweiten Lesung kein Eintreten mehr. Wir steigen also direkt in die Diskussionen ein. Alle in der letzten Session behandelten und bereits abgestimmten Anträge können nur mehr wieder mittels Rückkommensantrag wieder zur Diskussion und zur Antrag gebracht werden. Wir werden jetzt zuerst den Bericht und den Antrag vom Regierungsrat datiert vom 8. September. Das ist das Papier zweiseitig. Wir werden jetzt zuerst das beraten, anschliessend das Gesetz in der Fassung, wie Sie das heute Morgen auf Ihrem Pult und euch per E-Mail zugestellt bekommen haben, werden wir nachher anschliessend beraten als Ganzes. Wir wollen einsteigen in die Diskussion. Wir nehmen jetzt zuerst den Bericht und Antrag vom Regierungsrat an Landrat, datiert vom 8. September. Das sind Fragen zum Auftrag. Seite 1. Haltung vom Regierungsrat geht bis auf Seite 2. Bevor wir jetzt zum Antrag kommen, schlage ich vor, dass wir jetzt das Papier, das heute auf dem Pult gelegen ist, das Gesetz zur Hand nehmen und dort Artikel durchgehen. Ich mache das relativ schnell. Artikel 1, Artikel 2, Artikel 3, 4, Artikel 5, Artikel 6, 7, Seite 3, Artikel 9, Ablehnung von der Wahl. Dort haben Sie gesehen, auf dem Bericht und Antrag vom Regierungsrat stellt die Regierung einen Antrag. Artikel 9, Absatz 2, Buchstabe D. zuständig zur Beurteilung des Ablehnungsgesuchs. Das haben wir letztes Mal noch als Pendenz gehabt. In Punkt D, bei der Wahl in eine Behörde der Landeskirche und der kleinen Landeskirchenrates bzw. der Kirchen bzw. der Kirchenrat. Haben Sie dazu irgendwelche Änderungen? Wird Diskussion verlangt zu dem Antrag von Seite der Regierung? Frau Regierungsrätin, nicht. Dann schlage ich vor, dass wir da abstimmen über den Antrag. Wer dem Antrag von der Regierung, wenn er da im Artikel 9 Absatz 2 Buchstabe D aufgeführt ist, will zustimmen, soll das bitte machen mit der Plus-Taste, wer dagegen ist, Minus. Abstimmung ist geschlossen. Sie haben mit 54 Ja gegen 5 Nein mit 3 Enthaltungen dieser Änderung, wie die Regierung formuliert hat, zugestimmt. Wir gehen dort weiter, Artikel 10, 11, Seite 4, Artikel 12, 13, 14 und der letzte Artikel 15. Damit hätten wir das Gesetz durchberaten und kommen zur Schlussabstimmung. Zur Schlussabstimmung. Entschuldigung, ja, Herr Landrat Schorsch Simmen.
Herr Präsident, meine Damen und Herren, die FDP-Fraktion hat grossmehrheitlich beschlossen, dass sie in der Schlussabstimmung dem Gesetz nicht will zustimmen will. Das ist eigentlich der Antrag gestellt, dass man das Gesetz im Gesamten ablehnen. Es ist nicht mit dem liberalen Gedanken gut vereinbar, dass man da so ein Zwangsmassnahmengesetz weiterführen tut. Es ist auch nicht, wenn man einen modernen Uri tut, ist das nicht zuträglich. Darum ist bei uns die Grossmehrheit der Meinung, man soll das Gesetz ablehnen. Und darum werden auch ein Haufen FDP-Leute bei der Schlussabstimmung dem Gesetz nicht zustimmen.
Danke, Landrat Herbert Enz. Sie haben das Wort.
Herr Präsident, meine Damen und Herren, unsere Fraktion von SP und Grünen ist wie bereits beim Eintreten im August gemeldet für eine ersatzlose Streichung eigentlich von diesem Gesetz. Und das, weil es ist unbestritten, in vielen Gemeinden ist es heute nicht einfach, Bürgerinnen und Bürger zu finden, die bereit sind, ein öffentliches Amt anzunehmen. Denn das grösste Problem liegt bei der Grösse der Gemeinden. Die Verwaltung einer Gemeinde ist in den letzten Jahrzehnten nicht einfacher geworden. Immer mehr Vorschriften sind zu beachten und umzusetzen. Und das wird auch in Zukunft nicht besser werden. Ein anderes Problem liegt bei der Attraktivität dieser Ämter. Amtsinhaber zu sein, ist früher eine Ehre und mit Ansehen verbunden gewesen. Heute bedeutet es vor allem undankbare Knochenarbeit und viel Zeitaufwand. Das neue Gesetz schafft aber auch Ungleichheiten und Ungerechtigkeiten. Nämlich nach Artikel 4 muss jemand für ein Amt zwei Amtsdauern muss er das Amt übernehmen. In einer Gemeinde könnte man eine Amtsdauer von 2 Jahren und im Kanton sind es 4 Jahre. Denn die Zusammenarbeit in einer Behörde mit Mitgliedern, die in ein Amt gezwungen werden, dürfte schwierig sein. Und die Frage ist auch erlaubt, was nützt es, wenn unmotivierte Mitglieder einer Behörde einfach ihre Zeit absitzen. Dann haben auch viele Gemeinden sich zu dieser Vernehmlassung mit Skepsis bis Ablehnung gegenüber dem Amtszwang geäussert, und zwar Bürgler, Flüelen, Schattdorf und Wassen. Und wir schliessen uns dieser anschliessen und unsere Fraktion wird das Gesetz zum Teil ablehnen und andere sich der Stimme enthalten.
Danke. Wird die Diskussion weiter verlangt? Ja, Landrat Flavio Giesler.
Herr Präsident, meine Damen und Herren, ich sage noch eins, etwas Ähnliches wie in der ersten Lesung schon. Wir sind nach wie vor der Meinung, dass es wichtig ist, dass nicht während der Legislatur da wilde Wechsel bestehen. Es ist richtig so aus unserer Sicht, dass auch weiterhin eine gesetzliche Grundlage besteht, dass man, wenn man während der Legislatur zurücktreten will, das muss begründen. Und wir sind davon überzeugt, dass wenn jetzt das Gesetz aufgehoben wird, mehr Wechsel während der Legislatur werden stattfinden, was auch für Gemeinden einen zusätzlichen administrativen Aufwand zur Folge hätte, weshalb wahrscheinlich auch der grössere Teil der Gemeinden in der Vernehmlassung dem Gesetz zugestimmt hat. Danke.
Danke. Wird das Wort weiterverlangt, Herr Landrat Häuser?
Ja, ich glaube, ich wiederhole mich hier. Ich bin nach wie vor der Meinung, dass man den Amtszwang beibehalten muss. Auch wieder aus der gleichen Überlegung, wenn nicht das letzte Mal schon. Also wir haben Recht und Pflichten. Und nur das Recht nehmen und Pflicht, also das wäre zwar schön, ich weiss, es gibt Leute, die funktionieren gerne so, aber ich meine, es kann es nicht sein. Das mit der Ungleichbehandlung, wo der Herbert Enz gerade angesprochen hat, ich glaube, mich schält es sehr. Der Amtszwang, ich sage jetzt, wer dahinten sitzt und gezwungen worden ist, der tut mir definitiv leid. Also Amtszwang hauptsächlich, oder ich sage, da, wo ich ihn wichtig finde, das ist auf Gemeindeebene. Und ich sage jetzt gerade bei uns im Schächendal funktioniert es. Und darum sollte man da unbedingt daran festhalten. Und aber das mit der Ungleichbehandlung von dem her, ist nach 6 Jahren erledigt. Ausser wir haben so einen politischen Eifer, als wenn wir dahinten alle haben, dann sind wir aber selber die Schuld. Aber wenn man gezwungen wird, ist man nach 6 Jahren eigentlich fertig, aus meiner Sicht. Danke.
Danke. Wird das Wort weiterverlangt? Scheint nicht der Fall zu sein. Einfach nur zum Konkretisieren. Herr Landrat Herbert Enz, Sie haben keinen separaten Antrag gestellt. Gar nicht richtig. Gut. Herr Landrat Simme, Schorsch, Sie haben auch keinen separaten Antrag gestellt. Sie haben sich einfach bei der Schlussabstimmung dementsprechend verhalten. Gar nicht richtig. Herr Landrat Simme, Herr Landrat Schorsch Simme. Ich wollte nachfragen, vor der Schlussabstimmung, Sie haben auch keinen separaten Antrag gestellt. Ich würde der, wenn Sie einverstanden sind, einfach bei der Schlussabstimmung gegenüberstellen. Gut, danke. Dann kommen wir zur Schlussabstimmung. Die Anträge sind unter dem Bericht, den wir zuerst mal bekommen haben, auf Seite 9, wären die Anträge. Das absolute Mehr ist da massgebend. Wir kommen jetzt zum Antrag, gestützt auf einen Bericht und beantragt der Regierungsrat dem Landrat folgenden Beschluss zu fassen. Der erste Antrag wäre das Gesetz zur Besetzung der Behörden, wie es in der Beilage enthalten ist, wird zuhanden der Volksabstimmung verabschiedet. Wer dem will zustimmen, soll das machen mit der Plus-Taste. Wer dagegen ist, Minus-Taste. Abstimmung ist geschlossen. Sie haben mit 39 Ja gegen 22 Nein mit 2 Enthaltungen das gemäss der Bereinigung, die wir gemacht haben, zuhanden der Volksabstimmung verabschiedet. Wir kommen jetzt zum Antrag 2, das Postulat Markus Holzgang Altdorf wird über den Amtszwang wird am Protokoll vom Landrat als erledigt abgeschrieben. Wer dem Antrag zustimmen will, soll das machen mit Plus-Taste. Wer dagegen ist, mit der Minus-Taste. Da gilt das einfache Mehr. Die Abstimmung ist geschlossen. Sie haben mit 56 Ja gegen 4 Nein mit einer Enthaltung dem Antrag das Postulat als Abschreiben zugestimmt. Danke. Wir gehen dort weiter in der Traktandenliste. Wir kommen zum Traktandum 2.2, Änderung vom Gesundheitsgesetz, Förderung von der medizinischen Grundversorgung. Dort ist Fortsetzung von der ersten Lesung. Ich werde mir hier auch erlauben, einleitend Bemerkung zu machen zum Vorgehen. Auch hier gilt es, dass wir direkt in die Diskussion einsteigen, dass es gibt kein Eintreten mehr. Wir haben das Eintreten in der August-Session gemacht und dementsprechend auch beschlossen. Auch hier alle in der letzten Session behandelte und bereits abgestimmte Anträge, und da will ich betonen, auch inklusive Minderheitsanträge, können nur mittels Rückkommensantrag wiedergestellt werden und zur Diskussion gebracht werden. Zur Beratung vom Gesundheitsgesetz schlage ich Ihnen folgendes Vorgehen vor. Wir steigen ein im Bericht und Antrag vom Regierungsrat an Landrat vom 9. Juni 2015, wo wir letztes Mal beraten haben, auf der Seite 20. Wir sind ja immer in der ersten Lesung. Bis Seite 20 haben wir die erste Lesung, in dem Sinn haben wir das durchgemacht. Wir würden dort auf Seite 20 einsteigen. Anschliessend würden wir das Gesetz, und da schlage ich Ihnen vor, alle Artikel. Also wir fangen vorne an, dass wir alle Artikel einzeln durchgehen. In Ergänzung auch mit dem Schreiben, das jetzt nachträglich von Seite der Regierung genug für die Fortführung der ersten Lesung uns zugestellt worden ist, würden wir auch das dort beraten. Fortläufend würden wir nach der Diskussion respektive die gestellten Anträge über die auch abstimmen. Wir würden dort einsteigen beim Bericht und Antrag auf Seite 20. Bemerkungen zu den einzelnen Artikeln. Und dort würden wir jetzt gerade direkt ins Gesetz gehen. Das ist im Anhang. Wir würden dort starten im Gesundheitsgesetz, Artikel 5, Buchstabe A. Ja, Landrat Rudi Katri.
Herr Präsident, geschätzte Damen und Herren, ich muss nämlich auf den Artikel 5 zurückkommen. Im Allgemeinen befürworte ich eigentlich die Vorlage und ich möchte das im Vorhinein schon so betonen. Über Einzelheiten kann man da verschiedener Meinung sein, wo ich aber nicht kann dahinter stehen, das ist bei den Anpassungen Artikel 5 und 7 vom Gesundheitsgesetz. Die haben nämlich mit Sinn und Zweck der Vorlage auch gar nichts zu tun. Somit sollen Artikel 5 und 7 in der jetzigen Vorlage so belastet bleiben, wie sie im Gesundheitsgesetz jetzt schon bestehen. Begründung. Kantonsverfassung und Gesundheitsgesetz sind absolut im Einklang. Das hat auch eine nochmalige juristische Überprüfung von der Situation ergeben. Auch bei einer Besprechung mit der Gesundheitsdirektorin haben auf Seite von Gesundheitsdirektorin und Direktionssekretär nicht aufgezeigt werden, wo die erwähnte Diskrepanz bestehen soll. Verfassungswidrigkeit, wie sie wiederholt erwähnt worden ist nicht vorhanden. Sonst hätten wir ja in den letzten Jahren mit einem verfassungswidrigen Gesetz geschaffen und das kann ich mir, glaube ich, kaum vorstellen. Auch der Brief vom Regierungsrat an den Landrat vom 15. September zeigt da nicht Neues auf. Es wird im Gesundheitsgesetz klar die Aufgabe Volksgesundheit von der Verfassung aus in Teilaufgaben, Verbundsaufgaben, wie sich das nennt, für den Kanton, medizinische Grundversorgung und Gemeinden als Langzeitpflege aufteilt. Also zwei klar tragende Säulen im Gesundheitswesen. Der Artikel 7 zeigt ja jetzt schon auf, dass beide Instanzen Volksgesundheit erhalten und die dementsprechend fördern. Die Aufgabenteilung hat sich bestens bewährt, da auch auf Seite der Gemeinden in den letzten Jahren einiges an Langzeitpflegeplätzen müssen verbessert werden. Und die Gemeinden, und das möchte ich betonen, seit mehreren Jahren neu für die Pflegefinanzierung verantwortlich sind. Praktisch alle Gemeinden sind der Änderung Artikel 5 und 7 vom Gesundheitsgesetz sehr kritisch gegenüber, was auch einsichtlich und verständlich ist. Das muss man, meine Damen und Herren, respektieren. Es wurde auch seit der Gesundheitsdirektion gut aufgezeigt, dass die Vorlage, die wir jetzt vor uns haben, mit dem jetzigen Artikel 5 und 7 vom Gesundheitsgesetz bestens funktionieren könnte. Zudem sind Artikel 5 und 7 keine Kernaufgabe dieser Vorlage, das teile ich auch. Und genau aus dem Grund dürfen wir und müssen wir die Anpassung nicht vornehmen. Hauptverantwortung für die medizinische Grundversorgung muss zwingend beim Kanton bleiben. So wird die Hauptverantwortung Pflegefinanzierung, Langzeitpflege bei den Gemeinden bleibt. Im jetzigen Moment reden wir hier von Fördern. Mit der Vorlage werden Gemeinden eingebunden, bei der Förderung der medizinischen Grundversorgung mitzuhelfen, was auch richtig ist. Was aber Verantwortung für diese Aufgabe in der medizinischen Grundversorgung anbelangt, muss klar geregelt bleiben und das wäre in den neu formulierten Artikel 5 und 7 vom Regierungsrat nicht mehr der Fall. Wenn nämlich irgendwann alle Stricke reissen, muss jemand herstehen und da klar die Aufgabe wahrnehmen. Und das ist die Aufgabe vom Kanton. Wäre die Aufgabe der Gemeinden und dem Kanton zugesprochen, wie es jetzt dann nicht der Fall sollte sein, dann würde man in kritischen Situationen den Ball zwischen Kanton und Gemeinde hin und her schieben. Denn genau in solchen Situationen oder Fällen kommt eine klare Formulierung vom Gesetz zur Anwendung. In solchen Extremsituationen reden wir nicht mehr von Fördern, weil da reden wir nämlich von Verantwortungswahrnehmung und da müssen klare Massnahmen eingeleitet werden. Andere aktuelle Vorfälle zeigen das bestens auf. Aus diesem Grund, geschätzte Damen und Herren, ist es elementar und wichtig, dass wir Artikel 5 und 7 in dieser Vorlage bestehen lassen, wie sie sind. Nochmals, die Projektförderung für die medizinische Grundversorgung kann bestens in den bestehenden Gesetzesartikeln abgewickelt werden. Man darf die Förderung für solche Projekte nicht mit Hauptverantwortlichkeit mit der Verbundsaufgabe für die medizinische Grundversorgung vermischen. Der Kanton hat da seine Pflicht weiterhin als Hauptverantwortlicher zu erfüllen. Dies zum Wohl für unsere Volksgesundheit. Ich würde mich freuen, wenn Sie dem Antrag Artikel 5 und 7 im Sinne von einer klaren Aufgabenzuteilung könnten, zustimmen. Besten Dank für die Aufmerksamkeit.
Danke. Wird das Wort weiter verlangt zu den Artikel 5 und ich würde das Vorschlag 7 noch dazu nehmen. Wird das Wort verlangt? Ja, Herr Landrat Oswald Ziegler.
Präsident, meine Damen und Herren. Die Sicherstellung der medizinischen Grundversorgung verlangt eine immer wieder neu anzupassende Bestandesaufnahme mit den Angaben über das Ärztenetz sowie ein Szenario über deren Entwicklungsverlauf, wie zum Beispiel, wann wird welcher Arzt pensioniert, wann wird voraussichtlich welche Praxis geschlossen. Der Kanton verfügt über ein Amt für Gesundheit mit Erfahrung und vielfältigem Wissen. Die Gemeinden verfügen über kein solches Amt. Das Ressort Gesundheit ist bei den meisten Gemeinden beim Sozialvorsteher angesiedelt und das Amt unterliegt einem normalen Wechsel von der Ämterbesetzung in der Regel rund 4 Jahre. Danach muss das Wissen und die Erfahrung immer wieder neu aufgebaut werden. Somit fehlt der Gemeinde ein Gesamtüberblick über die Thematik und die Gemeinden verfügen eigentlich über keine Infrastruktur, wo das Gewissen gespeichert ist. Letztendlich würde jetzt vermutlich Altdorf, vielleicht noch Schattdorf und Erstfeld sein, die da gefordert sein werden. Alle anderen könnten sich zurückhalten und von dem Angebot profitieren, wo von der medizinischen Grundversorgung, die diese Gemeinden zur Verfügung stellen. Müssten dann allenfalls die Leistungen über den immer wieder umstrittenen Zentrumslasten ausgeglichen werden. Zum Beispiel an Seelisberg. Die meisten Seelisberger besuchen den Hausarzt im benachbarten Kanton Nidwalden. Wenn schon, müsste sich ja Seelisberg im Kanton Nidwalden an der Grundversorgung beteiligen. Die Arztwahl ist freigestellt an jedem über Gemeindegrenzen hinaus, aber auch über Kantonsgrenzen. Im bestehenden Gesetz regelt da klar die Zuständigkeit, wer für die Sicherstellung zuständig ist. Der neue Artikel macht da eigentlich über die Zuständigkeit eher unklar. In diesem Zusammenhang hätte ich dann vielleicht noch zwei, drei Fragen. Wie sieht das uns, wenn trotz aller Fördermassnahmen, wenn es zu einem Notstand kommen sollte in der medizinischen Grundversorgung, sprich eine Unterversorgung bei den Hausärzten, ist es dann Aufgabe der Gemeinden, also ist es eine Aufgabe von kantonaler Bedeutung dann zu handeln oder ist es eine Aufgabe von nicht kantonaler Bedeutung? Wenn es eine Aufgabe wäre, von einer nicht-kantonalen Bedeutung. Wie stellt sich der Regierungsrat vor, dass die Gemeinden könnten, sollten handeln? Ein anderes Szenario, das ja teilweise vielleicht in anderen Ländern oder auch in gewissen Kantonen schon gang und gäbe ist, dass die medizinische Grundversorgung auch im ambulanten Bereich mehrheitlich über die Spitäler sichergestellt wird. Ist denn das auch eine Aufgabe der Gemeinden oder wäre es dann eine kantonale Aufgabe? Meine Damen und Herren, ich meine, jetzt nur die drei Fragen zeigt eigentlich, dass der neue Artikel relativ grosse Unsicherheit und Unklarheit schafft. Besten Dank.
Danke. Wird das Wort weiter verlangt, Herr Landrat Toni Moser.
Herr Präsident, meine Damen und Herren, auch wir in unserer Fraktion haben die Fragenahme diskutiert und ich kann es vorwegnehmen, wir sind nach wie vor der Meinung, dass die regierungsrätliche Fassung den Sachverhalt besser trifft. Was ist es denn, Die Grundversorgung ist ja etwas, was sehr nahe den Leuten ist. Und Gemeinden sagen ja immer, sie sagen näher bei den Menschen von ihrer Gemeinde, als es der Kanton ist. Und jetzt bei einer so einer zentralen Sache wie Gesundheitsversorgung sollte das jetzt nicht funktionieren. Meine Damen und Herren, das verstand ich nicht. Der Gesetzestext, der will ja einfach das verdeutlichen. Ich verstand die Angst der Gemeinde, dass sich der Kanton davon schleichen könnte aus der Gesundheitsversorgung. Das kann er ja gar nicht, das kann er ja nicht aufgrund der Verfassung. Aber da ist eine Klärung der Situation, dass es eine Verbundaufgabe ist und eine Verbundaufgabe wird es bleiben. Und schlussendlich ist es ja auch die Aufgabe der Gemeinde, da näher an den Leuten zu sein und auf ihre Bedürfnisse eingehen können. Und das nicht am Kanton abzuschieben, das ist nämlich eine Ebene weiter weg. Die Gemeinden sollen da für ihre Bürgerinnen und Bürger einstehen. Deshalb stehen wir hinter dieser Formulierung, die der Regierungsrat gemacht hat. Danke.
Danke, Frau Landrätin Petra Simmer.
Herr Präsident, meine Damen und Herren, auch die SVP-Fraktion steht hinter der regierungsrätlichen Version Artikel 5 und 7 im Gesundheitsgesetz so zu ändern. Ich tue die Worte von Toni Moser unterstützen und dazu nicht nähere Ausführungen mehr machen.
Danke. Jetzt ist das Wort frei. Frau Gesundheitsdirektorin, Regierungsrätin Barbara Bär.
Herr Präsident, geschätzte Damen und Herren, auch der Regierungsrat hat sich mit dieser Frage nach der letzten Session noch einmal intensiv auseinandergesetzt. Der Regierungsrat hat weitere rechtliche Abklärungen gemacht und kommt klar zum Schluss, wie das im Brief, wo Sie alle zusammen bekommen haben, dargelegt ist, dass es verfassungskonform ist, das, wie die Anpassung gemacht wird und dass es eine juristisch präzise Formulierung ist.
Danke. Darf ich Sie bitten, vielleicht noch zu den Fragen Stellung zu nehmen, die der Landrat Oswald Ziegler hatte?
Ich glaube, im Gesetz, in der Vorlage, ist es ganz klar aufgezeigt, dass es eine Verbundaufgabe ist. Es wird nachher im Artikel 18 wird's nämlich definiert, wer in welcher Form für was zuständig ist. Das Gesetz, das Rahmengesetz, das wir hier machen wollen, das soll Grundlagen schaffen und Möglichkeiten schaffen, dass wir können dort reagieren, wo es der Markt nicht mehr selber macht. Heute ist das jetzt bei den Hausärzten. Morgen ist es vielleicht bei den Hebammen, übermorgen ist es eventuell bei den Pflegeberufen. Es geht überhaupt nicht darum, dass in diesem Gesetz irgendwelche Aufgaben sollen den Gemeinden zugeschoben werden, sondern die Verfassung sagt ganz klar auf, es ist Verbundaufgabe, der Kanton und die Gemeinden haben das miteinander zu machen. Und damit haben wir ja eine ausführliche Auslegeordnung im Artikel 18, die das präzisiert.
Danke. Das Wort hat noch einmal Landrat Rudi Katri.
Herr Präsident, geschätzte Damen und Herren, ich will auch noch schnell auf die einzelnen Voten zurückkommen. Ich glaube, wir müssen schon jetzt klar in dem Raum erkennen, wir reden hier von einem Förderungsprojekt und wir reden nicht von einer Verantwortung. Und Kollege Toni Moser, das hat miteinander nichts zu tun. Wir reden von einer Förderung und bei einer Förderung müssen alle mithelfen und die Gemeinden sind da bereit mitzuhelfen und das zeigt sich ja auch aus der Vernehmlassung heraus. Aber im Gesundheitsgesetz Artikel 5 und 6 geht es um Hauptverantwortung und die Hauptverantwortung ist bei den letzten Änderungen im Gesundheitsgesetz ganz klar definiert worden. Es hat einen elementaren Zusammenhang mit dem Finanz- und Lastenausgleich. Und es geht einfach nicht an, dass man Artikel im Gesetz anpasst, die mit dem Motiv vom Projekt direkt gar nichts zu tun haben. Auch Gemeinden haben das juristisch mehrmals geklärt. Aber ich glaube, wir könnten das dahin einig sein. 10 Juristen, nicht 10 Meinungen, sondern 20 Meinungen bald einig. Es geht da nicht mehr um die Juristenmeinung. Es geht um einen gesunden Menschenverstand. Man soll die Verbundsaufgabe dort sein, wo sie hergehört und nicht dementsprechend Anpassungen treffen, die nicht nötig sind.
Danke. Wird die Diskussion weiter verlangt zu dem Artikel 5 und 7 bzw. zum Antrag Rudi Katri? Scheint nicht der Fall zu sein. Dann schlage ich vor, dass wir abstimmen über den Antrag. Ich tue das zusammen. Artikel 5 und 7, wie der Antrag formuliert ist. Wer den Artikel 5 und 7 so, wie es der regierungsrätliche Vorschlag vorsieht, wenn er jetzt im Gesundheitsgesetz in der Änderung reinkommt, will zustimmen, soll das mit der Plus-Taste machen. Wer am Antrag Rudi Katri will zustimmen, soll das mit der Minus-Taste machen, dass die alte Version zum Tragen kommt. Die Abstimmung ist geschlossen. Sie haben mit 41 Ja gegen 21 Nein der regierungsrätlichen Version, wie sie jetzt drin ist, Zustimmung gegeben. Wir wollten weiterfahren. Wir kommen im Gesundheitsgesetz, ging ein neues Kapitel nach Artikel 18. Wir kommen zum Artikel 18a, Ziel und Grundsätze. Ja, Herr Landrat Ruedi Zgracken.
Entschuldigung. Herr Präsident, meine Damen, meine Herren. Ich stelle auf Antrag von der CVV-Fraktion Rückweisung vom Gesundheitsgesetz mit Direktiven. Wie bereits schon am letzten Sessionstag vom 26.09. haben sich die Landrätinnen und Landräte in der Beratung in der Sache Anschub und Teilfinanzierungen für einzelne Grundversorgungsangebote kritisch auseinandergesetzt. Die CVP-Fraktion ist klar der Meinung, dass kein Anschub und Teilfinanzierungen für Arztpraxis darf geben. Vielfach weisen auch die Vernehmlassungsteilnehmer darauf hin, dass auch von Perdue-Beiträgen einer Wettbewerbsverzerrung geboten werden. Das betrifft vor allem oder nur den Artikel 18e vom Gesundheitsgesetz. In der Beratung der CVV-Fraktionssitzung von den vorliegenden Bericht und Antrag zur Änderung des Gesundheitsgesetzes, Förderung der medizinischen Grundversorgung, zeigt sich auf, dass es in keiner Begründung aufdrängt, einen AVP-Beitrag für Artikel 18e zu leisten. Es zeigt sich aber auf, für innovative Vorhaben Artikel 18b, erste Säule, und für kollektive Anreizsysteme Artikel C, zweite Säule, ein Anschub und Teilfinanzierung können ausgerichtet werden. Hiermit stelle ich im Auftrag von der CVP-Fraktion den Antrag auf Rückweisung vom Gesundheitsgesetz mit folgenden Direktiven. Darf ich den Weibel bitten? Erstens, Artikel 18e Gesundheitsgesetz ist derart anzupassen, dass Anschub und Teilfinanzierungen nur zur Förderung innovativer Vorhaben gemäss Artikel 18b Gesundheitsgesetz und von kollektiven Anreizsystemen gemäss Artikel 18c ausgerichtet werden können. Anschub und Teilfinanzierung dürfen nur zugesprochen werden, wenn die geförderten Vorhaben überbetrieblich erfolgen und Beiträge nicht zu Wettbewerbsverzerrungen innerhalb der Branche führen. Bestehende Grundversorger dürfen nicht konkurriert werden. Drittens. Der Regierungsrat führt eine Erfolgskontrolle über die getroffenen Massnahmen und Beiträge und erstattet am Landrat periodisch Bericht. Artikel 18f im Gesundheitsgesetz ist entsprechend anzupassen. Viertens. Die Ausgabenbefugnis vom Regierungsrat ist in Artikel 18g vom Gesundheitsgesetz auf einen jährlichen Maximalbetrag für alle Vorhaben zu plafonieren. Fünftens. Der Regierungsrat hat im Bericht und Antrag an Landrat die finanziellen Auswirkungen zu quantifizieren und aufzuzeigen, welche Berufs Parten der ambulanten medizinischen Grundversorgung im Kanton Uri nebst der Hausarztmedizin unterstützt und gefördert werden sollen. Die CVP-Fraktion unterstreicht, dass sie nur einem Bericht und Antrag mit einer ausreichenden und zugänglichen hohen Qualität einer medizinischen Grundversorgung an dem neuen Gesetz zustimmen wird. Unser bestehendes Gesundheitsgesetz ist dahin im Moment ausreichend, dass es sich erlaubt, die Änderungen gründlich und kritisch hinterzufragen, zu studieren und die besten Lösungen zu treffen. Wir wollen auch keine Gefährdung mit der Vorlage vor einer Volksabstimmung bringen. Ich bitte Sie, sehr geschätzte Landrätinnen und Landräte, an dem Rückweisungsantrag mit Direktiven zuzustimmen. Danke.
Danke. Wir würden die Diskussion fehren über den Rückweisungsantrag, wenn er aufliegend ist, wird die Diskussion dazu verlangt. Herr Landrat Markus Zurfle.
Herr Präsident, meine Damen und Herren. Gestern Abend sind Fraktionspräsidien mit dem Rückweisungsantrag von der CVP-Fraktion zur Änderung des Gesundheitsgesetzes bedient worden. Meiner Meinung nach reichlich spät. Ein Rückweisungsantrag allerdings kein schlechter Zeitpunkt. Da ja keine Zeit mehr besteht, davon zu prüfen und zu besprechen in der Fraktion, ist die Chance natürlich grösser, dass er gut geheissen wird. Ich finde es schade, dass wir den so kurzfristig bekommen haben, obwohl wir seit der letzten Session mit einem Monat Zeit gehabt hätten. Zum Rückweisungsantrag. Für mich enthält der Rückweisungsantrag mehrere Direktiven, die ich nicht unterstützen kann. Bei der Direktive 2 muss ich annehmen, dass immer noch nicht ganz verstanden worden ist, worum es bei der Vorlage eigentlich geht. Nach meinem Dafürhalten haben wir ein Problem bei der medizinischen Grundversorgung. Uns fehlen die Anbieter in der medizinischen Grundversorgung. Wo bitte soll denn hier ein Wettbewerb stattfinden? Wie kann es eine Wettbewerbsverzerrung geben, wenn der Wettbewerb gar nicht stattfindet? Abgesehen davon frage ich mich auch, ob die bestehenden Grundversorger nur konkurrenziert werden. Könnten sie denn nicht auch profitieren? Die Direktive 3 muss sich staunen. Wenn wir wirklich einen weiteren Bericht zuhanden vom Landrat, muss sich der Regierungsrat mittlerweile für alles, was er entscheidet, mit einem Bericht rechtfertigen? Ich glaube nicht. Da wird mit Kanonen auf Spatzen geschossen und vor allem vermisse ich jede Verhältnismäßigkeit. Man ist dann nicht konsequenterweise für alle, für alles, was der Regierungsrat an Ausgaben beschließt, ein Bericht verlangt werden. Beispiele, NRP, Wirtschaftsförderung. Wie gesagt, also das stimmt für mich für Verhältnismäßigkeit bei weitem nicht. Zur Direktive 4. Bei dieser Direktive ist eine Frage der Verhältnismäßigkeit. In der August-Session haben wir 500.000 Franken gesprochen für eine Fußgängerunterführung in der Schellenen. In dieser Session sollten wir 500.000 sprechen für die Eröffnungsfeierlichkeiten im Gotthard-Basistunnel. Und allenfalls in der nächsten Session sollten wir 500.000 sprechen für eine Kandidatur zu einer Winteruniversiade. Alles Anträge, bei denen eigentlich keine zwingende Notwendigkeit vorhanden ist, die keiner Grundversorgung entsprechen und die möglicherweise ja vielleicht auch mit geringerem finanziellem Aufwand aus- oder durchgeführt werden könnten. Da wird aber kaum diskutiert in unserem Rat. Da wird grosszügig durchgewunken. Bei der medizinischen Grundversorgung aber, wo wir wirklich ein Problem haben, da wollen wir einfach knausern, da wollen wir Obergrenzen festlegen. Wahrscheinlich reden wir daher von Beiträgen, die jeder Summe nicht einmal an einem von diesen vorherigen Projekten entsprechen. Wie schon gesagt, Verhältnismäßigkeit stimmt für mich hin und vorne nicht. Meine Damen und Herren, ich habe mich als Ausgebung über Nutzen und Verhältnismäßigkeit von dem Rückweisungsantrag respektive von diesen Direktiven geäussert. Ich kann dem Antrag nicht zustimmen. Er tut nur einschränken, er verursacht zusätzliche Arbeit mit dem Bericht. Aber konstruktive Verbesserungsvorschläge zu unserem Hauptproblem, der Sicherstellung der medizinischen Grundversorgung, finde ich keine. Ich bitte Sie, dem Antrag der CVP-Fraktion nicht zuzustimmen.
Danke, das Wort ist frei. Frau Landrätin Petra Simmer, Sie haben das Wort.
Herr Präsident, meine Damen und Herren, ich kann die Worte von Markus Zurfle nur unterstützen. Es war auch für uns natürlich gestern zu spät gewesen, um mit der Fraktion jetzt das abschließend zu besprechen. Trotzdem tue ich jetzt da meine persönliche Meinung kundtun. Wenn wir im Kanton Uri wirklich punkto medizinische Grundversorgung wollen, vorwärts kommen, müssen wir der Regierung auch mit den finanziellen Möglichkeiten den nötigen Handlungsspielraum ermöglichen. Mit dieser Anschub- und Teilfinanzierung, so wie sie jetzt im Gesundheitsgesetz vorliegt, kann die Regierung auch zusammen mit den Gemeinden raschmöglichst Lösungen erarbeiten. Bedenken wir, dass der Anstoß für die jeweilige Unterstützung der Gemeinden, also von der Gemeindeversammlung, ausgelöst werden muss und der im Verbund mit dem Kanton zu finanzieller Unterstützung kommen kann. Die Betonung liegt hier ganz klar auf Kat. Die Unterstützung erfolgt nur nach genauer Einhaltung der Bestimmungen und Auflagen und unterliegt der Rückzahlung, wenn die Vereinbarung nicht eingehalten wird. Das Gesetz ist ein Novum in der Schweiz. Auch wenn die SVP grundsätzlich skeptisch gegenüber dem neuen Gesetz eingestellt ist, so sind wir hier aber überzeugt, dass uns die zukünftige Situation in Uri mit der drohenden medizinischen Unterversorgung jetzt zu diesem Schritt zwingt. Es ist mutig und innovativ von der Regierung, der Schritt mit dem Gesundheitsgesetz jetzt zu wagen und nicht zu verzögern. Es ist eine Chance und die müssen wir nutzen, wenn wir dieser sich abzeichnenden Situation im Kanton Uri entgegenwirken wollen. Ich werde den Rückweisungsantrag der CVP-Fraktion nicht unterstützen.
Danke, das Wort geht an Landrat Toni Moser.
Herr Präsident, meine Damen und Herren, ich profitiere vom Segen von der kleinen Fraktion und vom kompakten Sitzen. Wir haben die Meinung von der Fraktion können bilden zu dem Rückweisungsantrag, auch wenn er sehr spät gekommen ist, und den werde ich jetzt vertreten. Ich kann es zusammenfassen, wir sind gegen den Rückweisungsantrag. Aus welchen Gründen? Erstens, die Direktiven sind zu viel einschränkend und ich tue zum Teil noch Ergänzungen zu meinem Vorredner, an Markus Zuflur, machen. Der Artikel 1, da geht es ja eigentlich der CVP-Fraktion darum, dass sie möchte für ärztliche Grundversorgerinnen und für Grundversorger die Leistungen einschränken. Das mag ja sein, dass das sinnvoll ist, aber mit dem Artikel schiessen sie weit über das Ziel aus, weil es gehört zur Grundversorgung. Sie fragen ja, so hinein gehören noch andere Berufsgruppen. Pflege, Hebammen, Physiotherapeutinnen etc., Zahnärzte und so weiter. Die wollen sie alle auch schon wegstreichen, obwohl es da nicht um, zum Teil nicht um gut verdienende Berufsgruppen handelt, die ja zum Teil für eine gewisse Aufrechterhaltung von der Grundversorgung einen Anschub oder eine Teilfinanzierung würden brauchen. Außerdem würde ich bemerken, dass es früher, und das kommt immer aufs Projekt auf an, das man hat. Früher hat es bei den Ärzten das sogenannte, ich weiß nicht, wie es im Kanton Uri war, zumindest in den Bündnerregionen, hat es das sogenannte Wartgeld gegeben. Da hat ein Arzt ein Wartgeld vom Kanton bekommen, weil er dort praktiziert hat, oder von der Gemeinde, weil er dort praktiziert hat und relativ ein kleines Einrückungsgebiet hatte. Man hätte aber dort eine Versicherung, eine medizinische Versicherung, sicherstellen wollen. Das ist in den letzten Jahren wieder abgeschafft worden, weil man gedacht hat, die verdienen genug aufgrund von der Krankenkassenversicherung von allen Personen. Aber jetzt, wo der Druck beispielsweise auf die Taxpunkte kommt von der Krankenkasse, kann es durchaus sein, dass man wieder auf das Instrument mal zurückgreifen müsste. Und dann ist das Instrument vom Wartgeld immer noch schleuer als der generelle Taxpunktunterstützung durch den Kanton. Das habe ich bereits bei der letzten Sandor-Session ausgeführt. Zum Punkt 2. Da kann ich mit den Ausführungen von Markus Zuflur nur anschliessen. Zum Punkt 3. Ich denke, eine periodische Berichterstattung, das schiesst über das Ziel aus. Weil wir haben im Moment haben wir das Problem, dass wir die medizinische Grundversorgung nicht gesichert ist. Aber das kann in 10 Jahren anders sein. Ich hoffe es wenigstens, dass mal endlich die Bemühungen vom Bund mal greifen und wir selber mehr Ärztinnen und Ärzte werden ausbilden, sodass das dann obsolet wird sein, dass wir überhaupt Grundversorgung fördern. Ich hoffe es wenigstens. Denn die Ausgabenbefugnis Punkt 4. Wollen Sie sich, meine Damen und Herren, derartig einschränken? Das ist jetzt die Frage, da kann sich mal erinnern, dass man mehr bewilligen muss als in anderen Jahren. Also ich denke, das ist ein Rohkrepierer für das Gesetz und das bringt eigentlich dann gar nichts. Und zum Punkt 5, da wissen wir jetzt schon, wie die Berufssparten ambulanten Grundversorgung zugehören und abschätzen, wie die finanziellen Auswirkungen sind. Das ist extrem schwierig. Sie wissen ja nicht einmal, wer in der nächsten Zeit wird aufhören und so weiter. Nur etwas kann ich Ihnen sagen. Wenn wir jetzt das Gesetz auf die lange Bank schieben, können wir Ihnen ein Megaproblem über. Schauen Sie, seit das publiziert worden ist, die Gesetzesvorlage ist ein halbes Jahr vergangen. Ich bin auch schon wieder ein halbes Jahr gealtert. Und ich habe schon jetzt nur noch 4,5 Jahre, bis ich das Pensionsalter erreiche. Und ich bin nicht der Älteste, der hier praktiziert. Meine Damen und Herren, wir müssen jetzt etwas machen, nicht das auf die lange Bank schieben. Deshalb wird die SP-Grüne-Fraktion den Rückweisungsantrag ablehnen.
Danke. Wird weiter das Wort verlangt? Ja, Frau Landrätin Patricia Danoth.
Herr Präsident, meine Damen und Herren, die CVP-Fraktion tut Ihnen mit dem Rückweisungsantrag eigentlich einen Kompromiss vorschlagen. Wir haben ja in der letzten Debatte bereits uns ausgesprochen gegen Teil- und Anschubfinanzierung, insbesondere von einzelnen Grundversorgern. Und zwar, warum haben wir das gemacht? Schauen wir doch in anderen Bereichen. Es ist schon gesagt worden, die Vorlage ist schweizweit einmalig. Wenn wir aber in ähnlichen Bereichen schauen, wie beispielsweise Wirtschaftsförderung, wo es auch darum geht, gewisse Fördermassnahmen zu ergreifen, ist es dort so, dass es eine Stufenordnung gibt. Dass man zuerst mal gute Rahmenbedingungen für alle Wirtschaftsteilnehmer schafft, das heisst steuerliche, vom Standort her gute Rahmenbedingungen, dass man in letzter Priorität Leistungsanreize gibt. Die Leistungsanreize können nur ausgerichtet werden, wenn sie nicht bestehende Unternehmen vor Ort konkurrenzieren. Das ist, meine Damen und Herren, in der Wirtschaftsförderung gang und gäbe. Warum soll das nicht auch im Gesundheitsbereich so sein? Es geht der CVP-Fraktion darum, ein gutes Förderungsgesetz zu machen, aber auch ein faires Förderungsgesetz. Es soll doch nicht so sein, dass nur die gekonnt Anträge stellen können, gefördert werden, hingegen in andere Grundversorger und Hausärzte, die das in Eigenverantwortung machen, wo im Übrigen ein Grundsatz ist von dem Gesundheitsgesetz, keine Beiträge bekommen. Um das geht es uns. Und da staune ich doch schon einigermaßen, dass alle anderen Fraktionen sich vehement gegen das, gegen so einen eigentlichen Grundsatz für unseren Staat wenden. Uns geht es darum, und in dem Kompromissvorschlag, dass wir sagen, Anschub und Teilfinanzierung soll möglich sein, und zwar in der Säule 1 und in der Säule 3, also dort, wo es eigentlich allen gut kommen soll, wo auch Projekte gefördert werden sollen, wo allen Grundversorgern es gut kommen soll. Aber nicht wettbewerbsverzerrende Anreize ausrichten. Ich bin auch der Meinung, dass das gar nicht nötig ist. Glauben Sie wirklich, dass wir der Ärzte und der Fachkräftemangel mit Geld können stoppen und lösen? Ich bin der Meinung, das ist der falsche Weg. Wir müssen grundsätzlich die Rahmenbedingungen verbessern. Dafür ist die CVP bereit und hat auch Ja gesagt. Man kann das jetzt aber nicht übers Bein brechen hier im Rat. Darum soll der Rückweisungsantrag auch dazu dienen, dass die Regierung die Vorlage noch einmal anschaut, noch einmal überarbeitet. Ich bin auch der Meinung, wenn man so ein Novum macht, dann ist es nicht mehr als recht, dass man die finanziellen Auswirkungen dazu abschätzt und quantifiziert. Es geht ja nicht nur um Hausärzte, es geht auch um Apotheker allenfalls, es geht auch um weitere Pflegeberufe. Man soll doch das klar und deutlich am Landrat und auch am Volk aufzeigen, in welche Richtung dass das soll gehen. Dann ist auch vorgeworfen worden, ja, ein Bericht, das sei jetzt wirklich völlig unnötig. Also das tue ich auch. Erstens haben wir einen Rechenschaftsbericht. Im Rechenschaftsbericht innen tut immerhin eine Wirtschaftsförderung auch Rechenschaft darüber ablegen. Wir haben eine weitere interne Erfolgskontrolle, gehe ich davon aus, dass die Regierung von sich aus macht. Ich sehe nicht ein, wenn man Anreizsysteme macht, ist es gerade zwingend, dass man eine Erfolgskontrolle machen muss, weil man muss ja auch immer wieder überprüfen, was für Massnahmen sind neu nötig. Also, dass das unverhältnismässig und zu zusätzlichen Kosten soll führen, das bestreite ich im Gegenteil. Das gehört eigentlich zur Aufgabe der Regierung und ich bin überzeugt, das wird sie auch so machen. Dann die Plafonierung. Meine Damen und Herren, es geht darum, dass die Ausgaben, die der Regierungsrat allein beschliessen kann, sollen in der Höhe plafoniert werden. Das ist meines Erachtens sinnvoll. Geht es darüber hinaus, ist der Landrat zuständig. Das ist auch richtig so. Wenn grössere Vorhaben sollen unterstützt werden, soll das vor einen Landrat kommen. Dann schlussendlich staune ich auch, wenn man jetzt unseren Kleinkrämergeist vorwirft. Ich mag mich erinnern, es ist noch nicht so lange seither, haben wir da hinten einfach mit umgekehrten Vorzeichen darum gekämpft, ob die Prämienverbilligungen sollen gekürzt werden oder nicht. Da hat man gesagt, ja, das Geld, das müssen wir einsparen, die Million, die müssen wir unbedingt für anders einsetzen. Meine Damen und Herren, ich glaube, die CVP-Fraktion hat dort die Hand geboten, ist ihnen entgegengekommen und ich bin der Meinung, dass wenn man jetzt würde, die Gesetzesvorlage noch einmal überarbeiten und das noch einmal würde genau anschauen, dass man dort eine gute Vorlage, eine mehrheitsfähige Vorlage würde können realisieren, weil wir sind nicht unter Zeitdruck. Die Vorlage ist erst für die Abstimmung im April 2016 traktandiert und ich bin überzeugt, dass die Verbesserungen, die die CVP-Fraktion jetzt vorschlägt, durchaus würden an einem Gesetz dienen, das dann auch in der Volksabstimmung würde können obsiegen. Besten Dank.
Danke. Wir würden die Diskussion unterbrechen, Kaffeepause machen und mit der Diskussion um 10 Uhr weitermachen. Danke.